NDR Info. Themen des Tages.
Ist der Traum vom Frieden in Nahost schon ausgeträumt? Welche Schäden hat der Hurrikan Melissa auf Jamaika und in Kuba angerichtet? Das sind Themen des Tages an diesem Mittwoch. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Zuerst aber geht es um einen Brandbrief mit den Unterschriften von 13 besorgten Stadtoberhäuptern. Bundeskanzler Merz und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben Post bekommen. Die Oberbürgermeister der Landeshauptstädte der 13 Flächenländer haben einen gemeinsamen Brief verfasst. Initiiert hat ihn Stuttgarts CDU-Oberbürgermeister Norper. Mit unterschrieben haben ihn aber auch die Sozialdemokraten Ulf Kämpfer, Kiel, Rico Badenschier, Schwerin, mit ihm spreche ich gleich, Hannovers Rathauschef Belit Onay von den Grünen. Es ist ein Brandbrief. Die Städte fordern Hilfe bei ihrer prekären Finanzlage. Katharina Seiler fasst zusammen, was die OBs beklagen und verlangen.
Sie wehren sich dagegen, dass ihnen der Bund immer mehr Aufgaben überträgt, ohne dass er die Kommunen dafür ausreichend entlastet. So jedenfalls ihr Vorwurf. Die Folge, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben würde immer weiter auseinandergehen. Im vergangenen Jahr habe das für die Kommunen eine Finanzlücke von fast 25 Milliarden Euro verursacht. So heißt es in dem Brief. Hauptursache seien steigende Sozialausgaben und steigende Personalkosten. Und deshalb fordern die Oberbürgermeister, wie zum Beispiel Belit Onay aus Hannover, die kommunalen Finanzen müssten grundlegend neu geregelt werden. Es müsse der Grundsatz gelten, wer bestellt, muss auch bezahlen. Das heißt konkret, der Bund soll sie für die Kosten, die Bundesgesetze verursachen, entlasten.
Und darüber habe ich am Nachmittag mit Schwerins SPD-Oberbürgermeister Rico Badenschier gesprochen. Dass OBs mit unterschiedlichem Parteibuch und in Nord, Süd, Ost und West sich so einig sind, ist zumindest ein Beweis, dass Interessen von Kommunen wirklich elementar berührt sind. Wenn Städte wie München, Düsseldorf, Stuttgart um Hilfe rufen, wir können nicht mehr, wie sehr steht dann erst Schwerin im Feuer? Wie schildern Sie den Zustand Ihrer Stadt und deren Kassenlage?
Im Gegensatz zu diesen genannten Städten haben wir seit 30 Jahren die Übung, in der Haushaltssicherung zu sein. Also Schwerin ist seit 30 Jahren unterfinanziert. Die Unterfinanzierung steigt jetzt in einem Ausmaß, das wir so noch nicht gekannt haben. Und wenn man leicht rechnet, Schwerin hat ein Tausendstel der deutschen Bevölkerung. Wenn wir als deutsche Städte sagen 24 Milliarden, dann rechnen wir für Schwerin 24 Millionen. Und das ist auch die Größenordnung, in der unser Haushalt ins Defizit rutscht.
Was ist der Kern der Forderung an den Kanzler? Die Steuersenkungen sind ja beschlossen und sie haben ja auch einen Zweck, sollen die Konjunktur stimulieren. Auch am Deutschlandticket wollen offenbar alle festhalten. Wie sollen die Kommunen raus aus der politischen Mithaftung für solche Schritte?
Wir haben ja drei Grundforderungen aufgestellt. Das eine, was der Kanzler ja auch selbst ins Schaufenster gestellt hat, wer bestellt, muss bezahlen. Wenn der Bund Gesetze beschließt, die zulasten der Kommunen gehen, dann müssen die Kommunen einen finanziellen Ausgleich dafür kriegen. Das haben die Bundestage und die Regierungen des letzten Jahrzehnts nicht so durchgehalten. Aber beim Thema Eingliederungshilfe und beim Thema Jugendhilfe, also das Bundesteilhabegesetz und das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, haben zu erheblichen Belastungen auf der kommunalen Ebene geführt, die uns jetzt, ich sag's mal so, um die Ohren fliegen. Deswegen auch die Forderung Nummer zwei, wer bestellt hat, ohne zu bezahlen, der muss es nachholen. Also diese Kosten müssen ausgeglichen werden. Speziell beim Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sind wir als Landeshauptstadt gemeinsam mit der Hansestadt Rostock auch auf dem Weg nach Karlsruhe und haben gegen dieses Gesetz geklagt. Und der Grundsatz 3, häufig sitzen die Länder und der Bund zusammen, Ministerpräsidentenkonferenzen mit dem Kanzler, im Bundesrat sitzen sie zusammen. Und dort dürfen keine Absprachen zulasten der Kommunen getroffen werden. Das ist elementar, damit sich die Finanzlage nicht noch weiter verschlechtert.
Und das ist dann auch der Punkt, warum Manuela Schwesig den Brief auch in Kopie erhalten hat.
Genau. Die Länder haben das Selbstverständnis, uns als Kommunen im Bund mitzuvertreten. Und das darf in Zukunft besser geschehen als bei den von mir genannten Gesetzen.
Warum kann es nicht funktionieren, die Ausfälle durch eigene Steuern und Abgaben zu kompensieren? Also Grundsteuer, Gewerbesteuer, Müllgebühren.
Weil die Ausgaben in einer Dimension galoppieren, die wir nicht durch unsere eigenen Einnahmen refinanzieren können. Ich mache ein Beispiel. Die Ausgaben in der Jugendhilfe steigen in diesem Jahr allein um 11 Millionen. Unser Grundsteueraufkommen in der Stadt ist in der Größenordnung von 16 Millionen. Also wir müssten die Grundsteuer fast verdoppeln, um den Anstieg allein in der Jugendhilfe zu kompensieren. Und dass das mit Gemeindesteuern nicht erreichbar ist, das ist offenkundig. Und deswegen geht es an der Stelle entweder um eine Refinanzierung oder um eine Überprüfung der Leistungsstandards. Auf der Bundesebene wird viel über Bürgergeld SGB II diskutiert, weil das natürlich auch Kosten sind, die beim Bund entstehen. Aber wir müssen auch über die Themen Eingliederungshilfe, über die Themen Jugendhilfe sprechen. Das Geld muss bei den Bedürftigen ankommen, das ist richtig, aber wir müssen es zielgerichtet einsetzen, um die Kostenexplosion zu dämpfen.
Noch eine Alternative ist, entlang der sinkenden Einnahmen müssen die Ausgaben runter. Das wird Ihnen wahrscheinlich auch der Kanzler bescheinigen. Was wird aber dann aus den Städten und ihren schwächsten Bewohnern?
Deswegen ist es wichtig, dass die Hilfen, also gerade in der Jugend- und in der Eingliederungshilfe zielgerichtet bei den Bedürftigen ankommen. Und ich sage mal, die Personenzentrierung in der Eingliederungshilfe könnte ein Thema sein. Ich gehe davon aus, dass auch vor dem Bundesteilhabegesetz behinderte Menschen in Deutschland gut integriert und gut behandelt worden sind. Und man hat mal ein Bundesteilhabegesetz ohne Kostenerstattung für die Kommunen beschlossen. Wir sitzen auf den Kosten, müssen letztlich am Ende damit klarkommen. Der Punkt, kriegt man diese Kosten kompensiert? Kriegt man Ansprüche oder Leistungsarten wieder so sortiert, dass es am Ende auch für alle und für uns als Gesellschaft leistbar ist? Sicher muss da auch der Bund Einnahmepotenziale heben, um auf der anderen Seite nicht nur bei den Bedürftigen zu sparen.
Schwerins zum Jahreswechsel scheidender Oberbürgermeister Rico Badenschier von der SPD. Per Verordnung und entlang der Empfehlung der unabhängigen Mindestlohnkommission hat das Bundeskabinett heute eine deutliche Steigerung des gesetzlichen Mindestlohns beschlossen. Sie wird spürbar sein für die, die den Lohn erhalten. Rund 6 Millionen Menschen sind das. Spürbar aber auch für die, die ihn zahlen müssen. Uwe Berndt fasst zusammen.
Der gesetzliche Mindestlohn steigt in 2 Schritten. Ab Januar muss mindestens 13,90 Euro pro Stunde gezahlt werden. Für alle, die in Vollzeit zu Mindestlohnbedingungen arbeiten, sind das 190 Euro mehr im Monat. Dadurch verschiebt sich dann automatisch auch die Höchstgrenze für Minijobber. Die dürfen ab Januar pro Monat 47 Euro mehr verdienen. Das sind 603 Euro. All das gilt ab Januar. Und ein Jahr später kommt dann die nächste Steigerung. Ab 2027 muss mindestens 14,60 Euro pro Stunde gezahlt werden. 190 Euro mehr im Monat ist natürlich für Leute im Mindestlohn ein wichtiger Fortschritt. Aber für Betriebe, die mit vielen Aushilfskräften arbeiten, steigen dadurch natürlich jetzt wieder die Kosten. Küchenhilfen, Sicherheitspersonal, Kassiererinnen, Putzkräfte. Also für so manch ein Restaurant bedeutet das, dass es vielleicht die Preise jetzt wieder anheben muss. Dabei ist ja das Schnitzel schon teuer geworden. Und dann fragt sich manch ein Chef, kommen jetzt vielleicht deshalb weniger Gäste? Das Gegenargument lautet dann immer, naja, dafür haben ja jetzt auch 6 Millionen Menschen mehr Geld in der Tasche und können es wieder ausgeben. Vielleicht ja auch für das Schnitzel, das teurer geworden ist. Oder zumindest für die Pommes rot-weiß. Es ist übrigens die stärkste Anhebung, seit es den Mindestlohn in Deutschland gibt. Vor 10 Jahren lag der erste Mindestlohn bei 8,50 Euro. Und auch damals gab es schon genau die gleiche Diskussion wie heute. 8,50 Euro pro Stunde, das verkraftet unser Mittelstand nicht.
Hat das israelische Militär mit den Luftangriffen in Gaza seit gestern Illusionen beendet? Nun, heute versichert die Armeeführung, man werde sich wieder an die von den USA vermittelte Waffenruhe in Gaza halten. Man habe nur auf Verstöße der Hamas gegen die Vereinbarung entschlossen reagiert und werde das auch weiterhin tun. Die Bundesregierung rief beide Seiten zur Einhaltung der Waffenruhe auf und das wird auch die Botschaft von Außenminister Wadephul sein, der am Mittag nach Jordanien aufbrach, um dort, wie auch im Libanon, und in Bahrain den Friedensprozess zu grundieren.
Eigentlich war die Nahostreise im Juni geplant gewesen, nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Johann Wadephul als Außenminister, zu einer Zeit, als sich die Lage im Gazastreifen täglich weiter zuspitzte.
Und daran können Sie schon ablesen, dass die neue deutsche Bundesregierung engagiert ist in diesem Konflikt wie wenige,
erklärte der Außenminister damals zum Auftakt seiner Reise. Doch es kam anders. Wadephul musste seine Reisepläne ändern, weil Israel Angriffe auf iranische Atomanlagen flog. Nun also der zweite Anlauf. Antrittsbesuch in der jordanischen Hauptstadt Amman bei seinem Amtskollegen Al-Safadi. Die beiden kennen sich schon lange und da Jordanien und Deutschland in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten, braucht es kein großes Zeremoniell. Die Zeit soll vielmehr genutzt werden, um über drängende Fragen zu reden. Da ist der erneute Bruch der Waffenruhe im Gazastreifen, die nach wie vor katastrophale humanitäre Lage dort und die Frage, was getan werden kann und muss, um den ausgehandelten 20-Punkte-Friedensplan zu retten, auch wenn der noch viele Leerstellen hat.
Wir müssen klären, wer verwaltet den Gazastreifen. Wir müssen klären, wer sorgt für Sicherheit.
Offen ist auch die Frage, ob und wann angesichts der brüchigen Waffenruhe eine Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen Sinn macht, die Deutschland gemeinsam mit Ägypten veranstalten will. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Angehörige in Israel noch immer darauf warten, dass die Terrormiliz Hamas getötete Geiseln zurückgibt. Mit Sorge sehen Jordanien und Deutschland auch die Entwicklung im Westjordanland, die Übergriffe auf Palästinenser, die Siedlungspolitik und eine erste Entscheidung des israelischen Parlaments über einen Gesetzentwurf, der vorsieht, Teile des Westjordanlands zu annektieren. Schritte, die eine Zwei-Staaten-Lösung immer unwahrscheinlicher machen. An der aber halten Außenminister Wadefuhl und sein jordanischer Amtskollege weiter fest. Das machten sie im Juni in Berlin klar.
Gaza, das Westjordanland und Ostjerusalem sind die Grundlage für einen zukünftigen palästinensischen Staat.
Für Jordanien, das UN-Angaben zufolge knapp 2,4 Millionen palästinensische Flüchtlinge beherbergt, ist die Frage elementar. Das gilt auch für eine weitere Station auf der Nahostreise Wadefuhls, den Libanon. Auch hier haben Hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht, Palästinenser, aber auch Syrer. Die nach wie vor volatile Lage in Syrien, die zuletzt aus dem öffentlichen Fokus geraten ist, dürfte deshalb auch bei den Gesprächen Thema sein. In Bahrain, der letzten Station auf der Nahostreise, geht es dann noch einmal um die Stabilität und die Sicherheit in der gesamten Region. Außenminister Wadefuhl wird am Manama-Dialog teilnehmen, der wichtigsten Sicherheitskonferenz der Golfregion.
Christina Nagel berichtete aus Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
Steht die lang ersehnte und von ihren Vermittlern gefeierte Waffenruhe in Gaza schon wieder auf dem Spiel? Bettina Meyer kommentiert die Entwicklung.
Israel hat es der Terrororganisation Hamas bislang durchgehen lassen, dass sie nicht wie vereinbart alle Geiseln, auch die Toten, innerhalb von 72 Stunden zurückgegeben hat und damit Geduld bewiesen. Noch immer warten 13 Familien in Israel darauf, ihre Angehörigen beerdigen zu können. Immer wieder spielt die Hamas perfide Terrorspielchen mit den Toten, verzögert die Herausgabe. So war einmal keine tote israelische Geisel in einem der Särge, sondern ein Palästinenser. Erst gestern filmte eine israelische Drohne, wie vermummte Terroristen einen Leichensack aus einem Fenster warfen, in einer Grube platzierten, um sich später im Beisein des Roten Kreuzes wieder auszubaggern. Die Überreste gehörten zu einem getöteten Israeli, den die Armee vor 2 Jahren barg. Die Familie muss nun zum 3. Mal das Grab ihres Sohnes öffnen. Die Mutter des Getöteten, Ofir Zarfati, der vom Nova-Festival entführt wurde, sagte jedes Mal, beerdige sie ein Stück von sich mit. Die Familie des ebenfalls in Gaza vermissten Omar Niotra sagte, diese Zerstückelungstaktik der Hamas mache es ihnen besonders schwer. Für sie dauert der Terror seit 2 Jahren an. Und natürlich warten auch zehntausende Familien in Gaza auf die Beerdigung ihrer Angehörigen, von denen viele unter Trümmern liegen. Doch die Räumung und der Wiederaufbau kann nicht beginnen, solange nicht alle Geiseln in Israel sind, solange die Hamas in Gaza herrscht. So sieht es Trumps Friedensplan vor, auf den sich die Kriegsparteien in Grundzügen verständigt haben. Er ist derzeit die einzige Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden, sowohl für Familien in Israel und in Gaza. Doch sowohl die israelische Regierung und die Hamas verfolgen eigene Interessen auf Kosten der Zivilbevölkerung und auf Kosten trauernder Familien. Während die Hamas die Feuerpause nutzt, um sich bewaffnet in Gaza wieder als Macht zu präsentieren, wartet Israel nur auf eine Gelegenheit, die Kämpfe wieder aufzunehmen und in Gebiete vorzurücken, die die Armee zuvor verlassen hatte. Einen Plan dazu hat das israelische Militär gestern der Regierung präsentiert. Die rechten Regierungspartner Netanjahus wünschen sich nichts sehnlicher. Vielleicht ist der Traum von der Wiederbesiedlung Gazas ja doch nicht ausgeträumt. Hätte sich Trump nicht hoch über den Wolken aus der Air Force One auf einem Asienbesuch zu Wort gemeldet, vielleicht würden die Kämpfe, die das israelische Militär nun für beendet erklärt hat, weiter andauern. Nichts könne die Waffenruhe seinen Friedensplan gefährden, verkündete Trump. Doch auch er schaut dabei schon wieder auf die Verleihung des Friedensnobelpreises im kommenden Jahr. Jetzt will ihn Japan nominieren. Und so jettet Trump von einem Krisenherd zum nächsten. Denn falls es in Gaza nicht klappt, vielleicht ja anderswo. Die aktuelle Eskalation in Gaza jedenfalls hat gezeigt, die Waffenruhe, sie hängt am seidenen Faden.
Die Meinung von Israel-Korrespondentin Bettina Meyer. Bundeskanzler Merz ist auf dem Weg nach Ankara. Heute Abend trifft er sich noch mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft. Die steht unter Druck durch Regierung und Justiz. Bis morgen Mittag muss sich der Kanzler dann überlegen, welche Bedenken er bei seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ansprechen will und welche er bei der anschließenden Pressekonferenz aussprechen will. Die willkürlich wirkende Inhaftierung von Erdogans politischem Herausforderer İmamoğlu, Medienfreiheit, Demonstrationsfreiheit, faire Wahlen. Uwe Lüb blickt auf die Besuchsagenda und auf die Erwartungen Ankaras.
Die Beziehungen zu Deutschland sind für uns mit die wichtigsten, stellt Gökhan Turan Ende September fest. Er ist türkischer Botschafter in Deutschland und kündigt damals den Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in der Türkei an. Tatsächlich ist die EU größter Handelspartner der Türkei und innerhalb der EU ist es Deutschland. Darauf werden Merz und der Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan aufbauen wollen. Misstöne oder gar öffentlich geäußerte Kritik von Merz am Vorgehen der Türkei gegen die Oppositionspartei CHP sind nicht zu erwarten, sagt der Politikwissenschaftler an der Istanbuler Sabancı-Universität Berk Esen im ARD-Interview. Im Gegenteil.
I don't necessarily expect a big change.
Ich erwarte keine große Veränderung in den bilateralen Beziehungen. Und weil die SPD nicht mehr der größere Partner in der Koalitionsregierung ist, könnte die Kritik an den autokratischen Schritten der Regierung eher abnehmen. Zumal die Türkei auch für Deutschland ein wichtiger Partner ist. In der NATO, als Land an der Südostflanke etwa und wegen der Beziehungen der Türkei sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Und wohl auch wegen der Beziehungen der Türkei zu den Machthabern in Syrien. Deutschland möchte mehr Geflüchtete nach Syrien abschieben. Die Türkei könnte dabei eine wichtige Rolle spielen, heißt es in Berlin. Für die Außenpolitik-Expertin des Senders T24, Barcin Yinanç, bedeutet das unterm Strich Pragmatismus statt Kritik. Natürlich ist die Inkonsequenz Europas eine große Enttäuschung. Die in der Vergangenheit so betonten und verteidigten europäischen Werte werden der Realpolitik geopfert. Stattdessen rätseln türkische Journalisten, was Merz im Gepäck haben könnte. Doch Angebote oder Zusagen sind nicht zu erwarten. Es ist ein Antrittsbesuch. Zudem müssen sich Merz und Erdogan erst einmal kennenlernen. In Deutschland heißt es in Unionskreisen, Erdogan und die Türkei seien für Merz bislang eine Blackbox. Neben Gaza und der weiteren türkischen Rolle dort dürfte es in den Gesprächen etwa um das europäische Rüstungs- und Verteidigungsprojekt SAFE gehen. Auch weitere Visaerleichterungen stehen auf der türkischen Wunschliste und natürlich die schon lange diskutierte Erweiterung der Zollunion. Zur Sprache kommen könnte zudem das europäisch-türkische Flüchtlingsabkommen. Für die Türkei geht es dabei vor allem um Geld, sagt Esen. Erdogan könnte ein Folgeabkommen anstreben, um von der EU einige finanzielle Zugeständnisse zu erhalten. Alles in allem dürfte es ein spannungsfreier Besuch werden, mit dem Ziel, die Beziehungen beider Länder zueinander weiter auszubauen. Ganz so, wie es sich der türkische Botschafter in Deutschland, Gökhan Turan, wünscht. Ich hoffe, dass dieser Besuch einen positiven Beitrag leisten wird.
Melissa ist ein Hurricane der Superlative. Er fegt weiter, kraftvoll und zerstörerisch über die Karibik. Über dem warmen Atlantik tankt er sich aus aufsteigender, feuchtwarmer Luft auf und entlädt sich dann. Inzwischen hat er Jamaika verlassen. Dort beginnen auch schon die ersten Aufräumarbeiten. Nun wütete er über Kuba, abgeschwächt zwar, aber immer noch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Stundenkilometern. Jenny Barke ist zugeschaltet im Studio Mexiko-Stadt. Wie hatte man denn auf Kuba versucht, sich auf den Sturm einzustellen? Und war es erfolgreich oder vergeblich?
Ja, man hat auf jeden Fall eine gute Grundlage schon vor Ort gehabt. Also Kuba gilt als eines der bestorganisiertesten Länder im Katastrophenschutz in der Karibik. Es gibt tausende Evakuierungszentren, nach eigenen Angaben 4000 offizielle Notunterkünfte und auch privat wird viel geholfen von Nachbarschaft, von kommunalen Räten, Schulen, Gemeindezentren werden kurzfristig zu Unterkünften umfunktioniert. Also das funktioniert auf jeden Fall. Allerdings, es fehlt ja auf Kuba an allem. Das Land leidet seit Jahren an einer Wirtschaftskrise. Vorräte sind nur knapp vorhanden, Wasser, Lebensmittel, Benzin ist knapp. Das heißt, die Schäden, die jetzt kommen, die kann man auch kaum beackern, weil das Baumaterial zum Beispiel fehlt. Man konnte sich schlechter vorbereiten und verbarrikadieren gegen den Sturm. Er wird auf jeden Fall große Schäden dort anrichten.
In Jamaika hat der Sturm nachgelassen. Kann man sich also einen ersten Überblick verschaffen, welche Schäden angerichtet worden sind? Kann man überhaupt schon retten und bergen?
Ja, also die Behörden selber sprechen davon, dass es einige Menschen gibt, die wegen der extremen Bedingungen nicht mehr aus den beschädigten Häusern gerettet werden konnten. Was auch immer das heißt, denn es gibt bisher noch keine Angaben zu Todesopfern. Kann man nur hoffen, dass das weiterhin so bleibt und alle überlebt haben. Allerdings ist jetzt schon zu besichtigen, dass die infrastrukturellen Schäden verheerend sind. Also Brücken sind eingestürzt, Straßen aufgerissen, Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt. In weiten Teilen Jamaikas ist der Strom weiterhin ausgefallen. Jamaika ist sehr bergig. In vielen Regionen, in höher gelegenen Teilen des Landes, kommt man noch gar nicht ran und kann nicht helfen. Also wenn man es mit anderen Hurricanes vergleicht, die in der Vergangenheit drüber gezogen sind mit so einer Macht, auch wenn das jetzt der Superlativ-Hurricane war, gehen die Schäden wohl schon alleine für die Infrastruktur in die Milliardenhöhe.
Wie gehen Jamaika und Kuba mit internationaler Hilfe um? Ist sie erwünscht und auf dem Weg?
Ja, die ist definitiv erwünscht. Also Jamaika hat gestern auch sich zum Katastrophengebiet ausgerufen. Das hat auch einen symbolischen Charakter, eben dass man damit mehr Aufmerksamkeit schafft und internationale Hilfe bietet. Viele Länder haben die auch schon zugesagt, die USA, die EU, Großbritannien. Allerdings wird die wohl erst in den nächsten Tagen anlaufen können, denn es ist sehr schwer, überhaupt die Insel im Moment zu erreichen. Die Winde immer noch sehr stark, der Flughafen ist noch geschlossen, auch die Seehäfen sind bisher nicht erreichbar. Das wird die nächsten Tage anlaufen. In Kuba sieht die Lage ein bisschen schwieriger aus. Also das Land kann nicht so auf gute internationale Hilfsnetzwerke zurückgreifen, bräuchte die Hilfe aber ebenfalls.
Kurzer Blick noch auf die weitere Route von Melissa. Lässt die Kraft des Hurrikans dabei auch weiter nach?
Ja, das auf jeden Fall. Mit jedem Anlanden und Überqueren von Landfläche lässt die Kraft von dem Hurrikan nach. Die Bahamas sollen als nächstes erreicht werden. Am Mittwochnachmittag bzw. deutscher Zeit in der Nacht zu Donnerstag soll er dort an Land treffen. Er gilt aber weiterhin als starker Hurrikan laut Hurrikanzentrum. Auch auf den Bahamas werden starke Regenfälle und Überschwemmungen erwartet. Und die Regierung hat 6 der insgesamt 700 Inseln komplett evakuiert.
Informationen von Jenny Barke direkt aus dem Studio Mexiko-Stadt. Die Wahl in den Niederlanden heute birgt Spannung. Es geht nicht so sehr darum, wer auf Platz 1 liegt. Das wird wahrscheinlich wieder der rechtsextreme Geert Wilders sein, der seine Partei vor 2 Jahren auch in eine Koalition führte, die er aber bei passender Gelegenheit wieder verließ, in einem Streit über das Asylrecht. Diesmal wollen Parteien an Wilders vorbei eine Mehrheit finden und eine Regierung schmieden. Wer sie anführen will, muss wohl Platz 2 erringen. Das könnte ein Linksbündnis sein oder eine liberale Partei oder die wiedererstarkten Christdemokraten. Die Stimmung am bis in den Abend laufenden Wahltag fasst Ludger Katzmierzak zusammen.
3, 2, 1, open!
Punktgenau um Mitternacht öffnete in Zwolle das erste Wahllokal des Landes. In der Studentenkneipe Das fliegende Pferd durften die überwiegend jungen Wählerinnen und Wähler auch ihren Bierkrug mit in die Wahlkabine nehmen. Partystimmung zum Auftakt des Wahltages.
Ist euer Recht.
Es ist unser Recht und es ist gut, dass wir wählen dürfen. Ich finde, von diesem Recht sollte man immer Gebrauch machen. Gewählt wird natürlich auch in Schulen, Gemeindezentren und Rathäusern, aber auch auf 50 Bahnhöfen wie in Almere, wo Bürgermeister Hein van der Loo um 6 Uhr morgens als erster seinen Stimmzettel Beipackzettel ausfüllte. Auch die Leute, die früh zur Arbeit müssen oder spät nach Hause kommen, sollen die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben. Das ist so wichtig in unserem Land. In Wintersweig an der deutsch-niederländischen Grenze zum Münsterland wurde in einer Kaserne ein Drive-In-Wahllokal für Auto- und Radfahrer eingerichtet. Und in der kleinen Gemeinde Dalfsen bei Zwolle holt der Bürgermeister die Wähler auf Wunsch mit seinem knallroten historischen Traktor ab und bringt sie zum Stemmbüro, zum Wahllokal. Der Rechtspopulist Geert Wilders liegt mit seiner Partei für die Freiheit laut den jüngsten Meinungsumfragen weiterhin knapp vorne, muss aber mit deutlichen Stimmverlusten rechnen. Hinter der PVV lauern das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten und die linksliberale Partei D66, die in den vergangenen Tagen enorm zugelegt hat. Der Ausgang der Wahl ist so offen wie nie. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ich finde, du musst dafür einstehen, was dir wichtig ist. Und in den Niederlanden kannst du das. Es gibt viele Länder, wo das nicht geht. Ich stehe hinter meiner Entscheidung, eigentlich schon seit Jahren. Und diesmal ist es mir nochmal besonders wichtig. Ich habe heute Morgen auch nochmal den Wahlomat benutzt und da kam dasselbe raus. Da war ich ganz froh drüber. Die Wahllokale in den Niederlanden sind bis 21 Uhr geöffnet. Danach wird eine erste Prognose veröffentlicht.
Das waren die NDR Info Themen des Tages am Mittwoch.
NDR Info.